2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega kotzt. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 2. Februar 2026. Es ist knapp 20 Minuten später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach der Auswärtsniederlage beim FC Augsburg vom vergangenen Samstagnachmittag. Kurz chronistenpflichtmäßig die Torschützen in ihrer Reihenfolge. In der 32. Minute gibt es einen zugegebenermaßen unberechtigten Elfmeter für den FC St. Pauli. Daniel Sinani schießt ihn rein zum 0:1 Spielstand, aber nur 9 Minuten später schnürt Gregoritsch in der 41. Minute nach Vorlage von Claude Maurice den ersten von 2 Treffern zum Doppelpack. Den zweiten lässt er dann in der 59. Minute folgen. So fragen sich beide Seiten, wie denn dieses Spiel so ausgehen konnte. Darüber wollen wir unter anderem gleich reden, aber auch, was sonst am Samstag noch so los war. Ja, wie ihr schon im Vorgespräch gehört habt, hört ihr heute mich, Yannick, und bei mir ist wieder der Andi. Moin.
Servus.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Könnt ihr erstmal ein bisschen Smalltalk-mäßig anfangen. Wie hast du denn am Samstag den Spieltag verbracht? Du warst ja nicht vor Ort.
Nee, ich hab's nicht vor Ort geschafft. Ich muss dazu sagen, ich bin privat umgezogen. Ich war mit dem Handy am Küchentisch und Sky Go und habe das Spiel quasi dort verfolgt, während sich um mich herum immer noch so ein bisschen, es wird besser mit den Kisten, aber es ist noch nicht ganz aufgeräumt.
Ja, erfahrungsgemäß packt man die letzten ja eigentlich dann aus, wenn man sie die ersten schon wieder einpackt. So kenne ich das zumindest von meinen Umzügen, dass man dann irgendwie, wenn man anfängt umzusortieren, dann noch Sachen findet, die man vom letzten Umzug nie ausgepackt hat. Hoffentlich bist du da in den nächsten Wochen, kommst du da weiter. Dann würde ich einfach mal, auch einfach um es aus persönlicher Sicht abzuhaken und das so ein bisschen zu verarbeiten, tatsächlich auch gleichzeitig erstmal übers Sportliche direkt zu sprechen kommen, und zwar mit einem Zitat aus dem Artikel von meinem Kollegen Tim, den er im Nachgang zur Partie geschrieben hat. Und wenn man da so seine Zeilen so liest, kommt er auch zu der Aussage: Die Augsburger wachen Sonntagmorgen auf und können sich immer noch nicht erklären, wie sie mit so einer Leistung ein Bundesligaspiel gewinnen konnten. Frage an dich: Wie sehr hast du dir Sonntagmorgen die Augen gerieben?
Also ja, ich habe mir schon die Augen gerieben, aber jetzt vielleicht ja nicht so schlimm, wie man das sich denkt, weil ich das Gefühl sehr gut kenne, dass man eigentlich ganz gute Partie gemacht hat und trotzdem irgendwie Dinge liegen gelassen hat. Und diesmal war es jetzt umgekehrt. Also wir haben ja zu Hause gegen Freiburg und Union die Führungen nicht über die Zeit bekommen, und jetzt haben wir 2 Spiele nacheinander, wo wir nach Rückstand eine Partie noch drehen. Also es ist so ein bisschen, also am Ende gleicht sich's dann doch aus. Und ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so eine typische Partie. Also wenn du selber halt jetzt in eurem Falle die Tore nicht machst, dann darfst du dich halt auch nicht beschweren. Also das ist das gehört dann halt auch mit dazu. Der Fußball ist zu einem relevanten Maße zufallsgesteuert. Da gehört Glück mit dazu und die letzten 5 Zentimeter und wer da welchen Ball noch wegkratzt am Samstag. Aber die Tore sind halt nicht gefallen auf eurer Seite. Also es ist wirklich schon fast bizarr, dass es diesen verkorksten Elfmeter gebraucht hat, damit überhaupt eins fällt. Also weil es waren so viele Chancen da. Ja, dann ist es halt so, dann verlierst du solche Spiele.
Ja, aber wenn wir mal bei der FCA-Perspektive aufs Spiel bleiben, ich habe jetzt die Folge nicht gehört, aber ihr hattet ja auch irgendwie Viva la Matchglück, heißt euer Podcast zum Spiel. Fühlt das doch mal ein bisschen aus FCA-Sicht aus. Da wart ihr ja ein bisschen überrascht über den Chancenwucher eigentlich, oder?
Ja, ich meine, also einerseits, ich finde schon, also in der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten. Claude Maurice hat ja auch den Pfosten einmal getroffen. Also es war insgesamt ein Spiel, wo beide Mannschaften vielleicht sogar mehr zugelassen haben, offensiv vom Gegner, als ich das vermutet hätte im Vorhinein. Ich hätte das gerade von uns nicht vermutet, dass wir so ins Schwimmen kommen, dass diese ja jetzt auch wieder umformierte Dreierkette, da ist ja Noki Banks wieder reingerückt für Cesiger, und man hat durchgewürfelt Chavez drin gelassen, zumindest bis zur Halbzeit, dass die da so instabil steht, dass die Abstände so groß sind und dass du da auch, dass ihr auch so in die vertikalen Bälle so reinkommt und diese Lücken so findet. Das war defensiv mit Sicherheit kein Glanzstück. Trotzdem hast du die Chancen selber vorne, ich meine vor dieser, am Ende ist es dann ein Eckball, aber du hättest auch aus dem Spiel heraus selber ein Tor machen können. Da war, glaube ich, diese erste Halbzeit sehr davon geprägt, wo es denn jetzt hinkippt, also wer denn vielleicht das erste Tor macht, und war mehr bei euch, das kann man auch ganz klar sagen. Und dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, ist dann, also mit der Führung auch, hast du gemerkt, dass das mit der Führung im Rücken, dass das verkrampfter geworden ist auf eurer Seite, oder zumindest mein subjektiver Eindruck, und dass du dann halt auch in diese Notsituation kommst, irgendwie was tun zu müssen. Ich mag Michael Gregoritsch persönlich selber sehr gerne als Spielertypen und als Typen, so wie er ist, und mich freut es einfach insgesamt, dass dieser Schritt, ihn da zurückzuholen und für ihn persönlich dann mit den zwei Toren, mit dem, was er da auch mitbringt an Abschlussqualität, dass sich das halt ausgezahlt hat. Und Claude Maurice brauchen wir mit aufsteigender Form auch nicht drüber reden. Also ist schon bezeichnend, dass dann Claude Maurice und Gregoritsch quasi da diejenigen waren, die die Torbeteiligungen auf Augsburger Seite haben, und dass dann quasi da diese Qualität dann zu diesen Toren aufführt. Positiv. Plus, es wäre natürlich einfach gewesen, kann man sagen, es ist so ein bisschen umgedrehtes Thema wie im Spiel in der Vorrunde, weil da haben wir ja die 1-0-Führung vergeben und haben dann bei euch noch 2-1 verloren. Und das ist jetzt genau andersrum gelaufen. Und auch da, also in Hamburg waren wir nicht schlau genug, dann quasi noch ein zweites Tor zu machen und dann irgendwie da so ansatzweise den Deckel drauf zu bekommen. Und das ist halt da auch genau das gleiche Thema. Und dann sind diese Partien halt, also wie eng ist diese Liga? Also inzwischen, sagen wir mal, den oberen darunter bis an sich, auch was Heidenheim dann teilweise macht. Also da entscheiden halt die kleinen Nuancen die Spiele aus meiner Sicht. Und dann, ja, war das Matchglück diesmal auf unserer Seite. Toi, 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 dass es bleibt.
Ja, da steckt jetzt ganz viel drin, wohin das noch führen kann, auch mit Spielern, die man jetzt im Winter erst zurückgeholt hat oder geholt hat. Da können wir nachher noch drauf schauen. Also zur Wahrheit gehört ja auch ein bisschen aus braun-weißer Perspektive, dass ihr auch nach der Führung nicht mehr viel fürs Spiel gemacht habt. So, sie hat uns dann auch kommen lassen und dann, ja, tritt halt zutage, dass wir zwar in den letzten Wochen mutiger spielen offensiv, das hat Tim auch in seinem Artikel, den werde ich natürlich auch verlinken in den Shownotes, hat er das auch erwähnt, aber ja, dann pennst du halt zweimal und holst dir ein Gegentor nach Ecke, auch wieder ausgerechnet kurz vor der Halbzeit. Also weiß ich, ist immer so ein bisschen Küchenpsychologie, aber wenn man mit der Auswärtsführung in die Halbzeit geht, wird es vielleicht ein anderes Spiel im zweiten Durchgang, aber das ist jetzt Mutmaßung. Was ich damit sagen will, ihr habt uns auch nicht gerade leicht gemacht, da noch weiter an die Chancen, die wir uns in der ersten Hälfte erspielen konnten, anzuknüpfen, sondern war mehr darauf bedacht, diese Führung auch nach Hause zu bringen, als da vielleicht noch einen Treffer draufzulegen. Oder würdest du mir da widersprechen?
Nein, das hat ja auch, also wer Augsburger Selbstkritik in Reinform sehen will, der guckt sich die Pressekonferenz von nach dem Spiel mal an und hört sich an, was Manuel Baum dazu der Partie sagt. Der sagt relativ klar, also man nimmt zwei positive Dinge mit, die drei Punkte, und dass man nach dem Rückstand dieses Ding trotzdem noch gedreht hat. Das ist, kann man erstmal irgendwie positiv honorieren. Dann war das eine schlechte Leistung. So, also in was ja aber auch schon was sagt, dass eine Partie, wo du, die du drehst und wo du dann hinten raus auch nochmal Stabilität reinbringst und es dem Gegner schwer machst, dass man das selber jetzt mittlerweile als schlechte Leistung sieht. So, also ich bin da jetzt vielleicht nicht ganz so harsch an der Stelle, weil ich glaube, dass ist ja offenkundig, dass das, was ihr auf dem Rasen macht, dass das nicht schlecht ist, ne? Dass das also wirklich gut gecoacht ist, gute Ansätze erkennbar sind, dass so fehlt die letzte Zielstrebigkeit und das letzte Quäntchen Glück an der einen oder anderen Stelle. Von dem her war das aus Augsburger Sicht, gibt's da viel, was verbesserungswürdig ist. Aber dennoch musst du dann halt trotzdem so eine Partie zu Ende bringen. Und das ist halt dann der Unterschied zu von vor zwei Wochen, wo du dann vielleicht am Ende dir noch eins gefangen hättest. Und dann ist es ein Unentschieden-Spiel.
Okay, haben wir euch einfach zum falschen Zeitpunkt erwischt. Ihr hattet ja auch noch den Rückenwind aus dem Sieg gegen den FC Bayern. Also das war auch einfach vielleicht der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um gegen den FCA zu spielen. Der anscheinend gerade vieles richtig macht, auch wenn der Trainer noch nicht ganz zufrieden ist. Und die Frage ist halt, was du dir als FC St. Pauli davon kaufen kannst, ne? Wenn es wieder nicht gereicht hat. Es wird jetzt auch die Frage der Qualität gestellt, an einigen Stellen natürlich auch die Trainerfrage. Das finde ich persönlich völligen Unsinn, wenn ich ehrlich bin, weil A, wen willst du jetzt noch holen? Du hast nicht mehr wirklich irgendwelche Zeitfenster, wo mal eine Unterbrechung ist, gerade in den jetzigen Wochen, nicht mit morgen schon wieder DFB-Pokal. Das heißt, eigentlich müssen es die jetzt da sind, plus die Verstärkungen, die ja jetzt kurz vor Ende des Transferfensters noch gekommen sind, müssen das jetzt halt richten. Und ja, dann wird man am Ende sehen, wo es rauskommt. Aber ja, es ist halt bitter, sowohl für die Beteiligten auf dem Platz als auch auf den Rängen. Also ich war schon sehr gefrustet kurz nach Abpfiff. Das legte sich dann zum Glück im Laufe des Abends, den wir dann noch in den Augsburger Kneipen verbracht haben. Liebe Grüße an den Stehausschank. Das legte sich dann ein bisschen, da konnte man den Frust ein bisschen runterspülen. Gut, Andi, hast du noch was? Müssen wir den Elfmeter noch besprechen zum Beispiel?
Ah, nee, ich glaube, der Elfmeter ist ich. Also ich habe, also ich meine, zu dem Elfmeter kann man klar sagen, wir sind uns einig, dass es kein Elfmeter war. So, du hast es vorhin schon angesprochen. Ich meine, da kann man, glaube ich, zwei Dinge hinzufügen. Man erkennt international eine schwierige Tendenz, dass sowas vielleicht eher als Elfmeter gegeben wird, und man erkennt die weiterhin bestehende Wahrheit, dass der VAR einfach auch fehleranfällig ist und diese Themen, solche Entscheidungen nicht bereinigt bekommt in vielen Situationen. Also wir als Augsburger waren, glaube ich, letztes Jahr die meist verpfiffene Mannschaft, sage ich jetzt mal an der Stelle. In diesem Jahr sind wir wieder gut im Rennen dabei, einfach öfters mal Pech haben in solchen Situationen. Aber ich werde nicht müde, da an der Stelle zu sagen, weg mit dem VAR weiterhin. Also es macht es nicht besser. So, Punkt.
Ja, ich denke, da werden dir viele zustimmen. Ist halt auch mal die Frage, wen es dann in dem Moment trifft. Also vielleicht war das wirklich am Samstag dann für uns einfach auch mal ein bisschen Glück in dem Sinne, dass dann eine Entscheidung falsch getroffen wurde, die vielleicht an anderer Stelle auch mal anders getroffen worden wäre. Gut, es hat am Ende trotzdem nicht gereicht. Ihr habt trotzdem noch die 2 Treffer gemacht und die 3 Punkte in Augsburg belassen. Und dann bleiben wir doch auch in Augsburg. Wie gesagt, ich war ja vor Ort, bin am Freitagabend oder Freitagnacht schon angekommen, dann zur Unterkunft und dann am nächsten Morgen so angefangen, die Stadt zu erkunden. Und da ist mir aufgefallen, es ist gerade Wahlkampf in Augsburg.
Ja, es sind Regionalwahlen jetzt dann zeitnah. Ja, also es wird Stadtrat wird gewählt, Kreistag wird gewählt. Regionalwahlen, glaube ich, grundsätzlich jetzt dann in Bayern und auch in Hessen hier, wo ich mich befinde, auch. Also es ist eine Wahlperiode jetzt dieses Jahr wieder.
Ja, da waren auf jeden Fall einige Plakate von Kleinstparteien zu sehen. Mein persönlicher Favorit war auf jeden Fall 5 Minuten wählen gehen, 6 Jahre keine Rechten. Das fand ich sehr charmant. Auf jeden Fall war dann auch in der Innenstadt diverse Parteistände, waren unter anderem einer von der AfD. Zudem kam ich aber gar nicht durch, nicht, dass ich das gewollt hätte. Aber damit will ich sagen, dass parallel oder im Zuge der Ankunft der aktiven Fanszene mit den Bussen die Innenstadt eine Zeit lang abgeriegelt war in eine Richtung, um beide Fangruppen so ein bisschen zu trennen. Und dann kam dieser AfD-Stand ja auch noch dazu. Das ist sicherlich ja auch diese Partei und die Fans des FC St. Pauli sollten sich vielleicht nicht über den Weg laufen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ist mir nur aufgefallen, dass es dann halt eine Zeit lang, wir waren dann Mittagessen im Wirtshaus am Bogen, heißt es, glaube ich. Und als wir dann da rauskamen, war die aktive Fanszene schon Richtung Stadion gezogen und dann konnte man sich auch wieder frei bewegen. Aber das, ja, hat mich überrascht, dass es da, weil das hatte ich in der letzten Saison in dieser Vehemenz nicht wahrgenommen. Ist das üblich in den letzten Wochen bei Heimspielen?
Ich meine, grundsätzlich üblich würde ich nicht sagen. Es ist schon so, dass es in Augsburg auch so ist, dass die, also jetzt alleine schon die Augsburger Fanszene und die Polizei da mit dem, wie sie Sicherheit einschätzen und was die Polizei dann tut, dass das nicht immer 100% übereinander liegt und dass da schon auch Teilabriegelungen stattfinden. Ich würde das aber nicht als den Normalfall bezeichnen. Ich glaube, es ist sehr situativ und es kommt sehr situativ drauf an, welches Fanlager wie anreist, wie dann die Situation ist. Und eine grundsätzliche Tendenz würde ich da nicht ablesen.
Okay, also hat es im weitesten Sinne mit uns zu tun oder vielleicht auch einfach mit dem, was sonst in der Stadt los war, dass man da einfach ein bisschen mehr Präsenz gezeigt hat. Fand ich aber ein Stück weit unnötig, aber das ist ja auch jetzt kein neues Thema, dass ich persönlich eher Verfechter davon bin, weniger ist mehr, was Polizeipräsenz angeht. Aber gut, das würde jetzt vielleicht auch zu weit führen.
Nee, aber das, ich meine, da kann ich zustimmen und das ist, glaube ich, was ist sehr schön, dass du das mal von außen auch so spiegelst, weil das kann man, glaube ich, als Grundtendenz schon festhalten, dass, ja, wenn man das jetzt versucht zu versachlichen, dass die Augsburger Polizei da vielleicht schon eher für sich einen Rechtfertigungszwang teilweise draus macht und mit Kanonen auf Spatzen schießt.
Ja, also ich habe jetzt keine Wasserwerfer oder irgendwas gesehen, aber ja, also schon eine hohe Präsenz auf jeden Fall. Aber das wollte ich auch nur kurz erwähnt haben und eigentlich über das Thema Politik mit den ganzen Wahlplakaten den Übergang ins Stadion drumherum machen, also was so auf den Rängen los war. Und da ist mir zum einen aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Minute es war, aber es war ja auch, wurde auch vorher vom Stadionsprecher durchgesagt, dieser Erinnerungstag oder diese Erinnerungsaktion. Wir hatten ja auch beim Nachholspiel gegen Leipzig bei uns zu Hause hatten wir ja auch eine Kranzniederlegung zum Holocaust-Gedenktag.
Ja, 81 Jahre Befreiung von Auschwitz letzte Woche, richtig.
Genau, das war jetzt nur im Stadion nicht so genau zu verstehen, was er gesagt hat, aber die Baseline seiner Nachricht kam auf jeden Fall durch und auch während des Spiels wurde dann noch auf der Heimtribüne eine Tapete gezeigt. Damals wie heute, Kampf dem Faschismus immer und überall. Das wollte ich hier auf jeden Fall auch nicht unerwähnt lassen, dass sich da auch die Fanszene ganz klar positioniert hat.
Genau, es gibt klares Bekenntnis auch innerhalb der Fanszene, FCA-Fans gegen rechts. Also das ist als eine Grundtendenz in der Fanszene sehr, sehr deutlich auch verankert. Dazu kann man, glaube ich, sagen, wäre es jetzt natürlich deutlich gelogen zu sagen, dass die Fanszene beim FC Augsburg oder das Stadion beim FC Augsburg so deutlich politisch positioniert wäre, wie das bei euch der Fall ist. Da ist das Spektrum dann schon deutlich breiter, was da abgebildet wird, und es ist auch durch das Wachstum, was es dann rund um den FC Augsburg gibt, ein deutlich breiteres Spektrum. Aber diese, also gerade auch in, jetzt schlage ich dir eine Flanke, gerade auch auf der Ulrich-Biesinger Tribüne und in der verankerten Fanszene ist das sehr, sehr stabil da festgehalten.
Ja, umso wichtiger, dass man genau solche Äußerungen oder Statements raushaut, sage ich mal.
Ja, immer wieder.
Genau, dass halt Leute, die dazukommen, ganz klar wissen, welche politische Grundhaltung hier zumindest im Kern vertreten wird und welche Meinungen hier absolut nicht toleriert werden oder gern gesehen sind. Fand ich auf jeden Fall sehr wichtig und tatsächlich schlägst du mir ja schon eine schöne Überleitung, weil das natürlich auf besagter Ulrich-Biesinger-Tribüne passiert ist. Oder gezeigt wurde. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ja auch die Choreo, die ihr als Titelbild für diesen Blogbeitrag zu unserem Podcast hier euch anschauen könnt, die hatte ja auch die Ulrich-Biesinger-Tribüne als Thema sozusagen, also hat sich quasi selbst gefeiert. Und ich habe nachgeschaut, seit 2018 heißt die Tribüne so, wie sie jetzt heißt. Und das ist ein ehemaliger Spieler des FCA, der in den 50er und 60er Jahren mit Unterbrechung für den Verein aktiv war. Und dann aber, du kannst das gerne gleich noch mehr mit Inhalt füllen und dann aber zum Lokalrivalen gewechselt ist zum Ende seiner Karriere. Erzähl uns doch gerne ein bisschen was über die Person Ulrich Biesinger.
Ja, Ulrich Biesinger ist jemand, an den in Augsburg auch bewusst erinnert wird, weil er eine der Fußballlegenden, das kann man schon sagen, aus Augsburger Sicht ist, an die man sich erinnern sollte. Und wir reden ja über eine Zeit, in der es noch keine eingleisige Bundesliga gab. Also wir sind 50er Jahre im Amateurfußballbereich, zweigleisige beziehungsweise mehrgleisige erste Liga. Und ja, der FCA ist ja erst dann 2011 wirklich in die Bundesliga aufgestiegen. Also der hat vor 2011 nie in der Bundesliga gespielt. Aber der Vorgängerverein, hier der Beispielclub Augsburg, der BCA, der war eben schon erstklassig in den 50er Jahren. Der FCA ist ja dann entstanden, indem er fusioniert ist, indem es eine Fusion gab. Und dann ist eben aber der TSV Schwaben Augsburg, auf den du jetzt angespielt hast, das war so der lokale Rivale dann in den frühen Zeiten. Schwaben spielt jetzt Regionalliga. Also die große Rivalität gibt es da nur noch mit der zweiten Garnitur von uns an der Stelle, dass da ab und zu mal ein Derby entsteht. Ich hoffe, Schwaben spielt wirklich noch Regionalliga und einmal ohne Garantie da an der Stelle. Aber Ulrich Biesinger ist eben einer, der Nationalspieler war für Deutschland, da im für den FCA über 100 Pflichtspieltore geschossen hat in der Historie. Dann auch den Staffelstab an den jungen Helmut Haller übergeben hat, als der hier dann entsprechend hochkam und beim FCA angefangen hat zu spielen und dann ein bisschen verdrängt wurde, beziehungsweise dann zum Lokalrivalen gewechselt ist. Aber das soll eben seiner, wie soll man sagen, Neudeutsch-Legacy gar keinen Abbruch tun. Also das ist ein ganz großer und ich glaube, es hat zwei Perspektiven, warum man da irgendwann angefangen hat, auch diese Legenden wieder in den Fokus zu rücken. Das eine ist Vergangenheit, die zum Verein gehört und das gehört irgendwie gepflegt. Und das andere ist, dass wir als FC Augsburg ja immer oft mit Vereinen in einen Topf geworfen wurden, wie jetzt Hoffenheim oder Wolfsburg oder so quasi künstlich geschaffene Investorenclubs, wo dann viel rumgedoktert wurde, wo ja in Augsburg eine deutlich andere Fußballhistorie auch da ist, also eine andere Tradition auch da ist. Und nur wenn man das eben nicht geschafft hat, dann später nochmal irgendwie erstklassig zu spielen, hat man da dann entsprechend 2000 schon auf einem anderen Fundament aufgesetzt. Und das ist eben was grundsätzlich dem Augsburger schon auch wichtig ist, dass es da schon Spiele in vollen Stadien gab, jetzt im Olympischen Olympiastadion München gegen 60 München, Spiel der 100.000 im Volksmund in Augsburg, wo jeder irgendwie da war, als Haller gegen 60 angetreten ist, als er aus Italien zurückgekommen ist und diese Momente eben hochgehalten werden.
Okay, danke für den historischen Exkurs sozusagen. Ich habe nachgeschaut, der TSV Schwaben spielt tatsächlich noch in der Regionalliga. Da geht es am 21. Februar gegen Eichstätt weiter, falls das hier irgendjemanden interessiert. Genau, aber das wollte ich, weil es ja eben auch so prominent zum Anpfiff ja quasi ins Zentrum der Aufmerksamkeit gelegt wurde, wollte ich das nochmal kurz angesprochen haben. Auf jeden Fall, dass das ja am Samstag neben dem sportlichen Erfolg, dass da auch noch die Geschichte des Vereins auch noch gewürdigt wurde.
Und schöne Choreo, das kann man auch sagen. Also wer die Bilder noch nicht gesehen hat, guckt euch die Rücken mal an. Es war eine schöne Choreo.
Ja, da muss ich sagen, also am Anfang wusste ich noch nicht genau, wo das hinführen soll. Ich stand ja quasi genau gegenüber und als dann so nach und nach so die ersten weißen Luftballons aufgepustet wurden, habe ich gedacht, okay, was kommt jetzt? Und dann wurde es immer mehr und ich wollte schon ein Foto machen von der Choreo und dann sagten die Leute neben mir, nee, warte mal, da kommt noch was. Und dann kam noch, dann wurde das hochgezogen, Ulrich Biesinger Tribüne und dann noch die Banderolen rechts und links runter, quasi von oben nach unten runtergelassen und gab viel zu sehen auf jeden Fall, war gut gemacht, ja. Okay, ansonsten habe ich zum Stadion selber nichts zu sagen, habe auch meine Freundin gefragt für die weibliche Perspektive, die hatte da jetzt auch nichts zu meckern. Also es gab einen extra Einlass, aber wo wir da gerade sind, ihr könnt gerne noch das Sankt am Eingangstor ergänzen. Da stand nur Willkommen Pauli-Fans am Gästeeingang, da kann man sicherlich, weiß ich nicht, noch ein kleines Sankt vorne dran schrauben. Aber sonst, gerade aus weiblicher Perspektive, war das wohl alles in Ordnung. Einlass fand ich auch in Ordnung, also da gibt es jetzt keine großen Aufreger, die ich hier noch on air erzählen müsste. Hast du noch was zum Spiel am Samstag? Sonst könnten wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen.
Nee, ich habe, glaube ich, sonst auch nichts. Also an der Stelle genug gesagt. Für uns natürlich ein schöner Heimspielnachmittag, den man gern so mitnimmt mit den drei Punkten in dieser Partie. Für euch eine missliche Geschichte, dann kannst du dir eben nichts von kaufen. Und ja, jetzt geht's ja für uns, für unsere beiden Clubs dann in den nächsten Wochen einfach drum. Also für uns jetzt da noch weiter drauf aufzusetzen und für euch in die Kurve zu kriegen, ja?
Ja, ich denke mal, also für uns natürlich jetzt erstmal morgen Abend ein Highlight.
Ich bin neidisch.
DFB-Pokal-Viertelfinale erlebt man jetzt als St. PaulianerInnen auch nicht so oft. Aber ja, das ist sicherlich ein Bonusspiel. Wir treffen ja leider auch zweimal innerhalb kürzester Zeit auf Leverkusen. Aber wie es bei uns weitergeht, das erzähle ich gleich. Ich würde erstmal noch festhalten, dass für euch, das deckt sich ein bisschen mit dem Nachbarverein von uns hier, wo ich vor kurzem mit einem Gast drüber gesprochen habe, für die ist der Februar auch sehr entscheidend und ich würde behaupten, für euch auch, denn es geht jetzt mit einem Auswärtsspiel in Mainz weiter, dann empfangt ihr den ersten FC Heidenheim, dann fahrt ihr nach Wolfsburg und dann empfangt ihr den ersten FC Köln.
Ja.
Also wenn es gut läuft, seid ihr im März schon aus den Gröbsten raus. Wenn es schlecht läuft, seid ihr immer noch mittendrin.
Das ist so. Das war vorher, muss man ja dazu sagen, es hat ja keiner gedacht, dass wir gegen Bayern irgendwie einen Punkt holen, geschweige denn drei. Ne? So, also hast du an sich war die Vermutung dann nach diesen liegen gelassenen Punkten gegen Union und Freiburg, dass du da jetzt durch diesen Druck Februar durch musst. So, da ist jetzt so ein bisschen Druck, hat man sich selber rausgenommen durch die Ergebnisse gegen Bayern und jetzt gegen euch. Sonst wärst du jetzt auf dem Relegationsplatz mittlerweile, weil ja, und das muss man sagen, Mainz auch einfach extrem formstark ist. Also da, ich habe extremen Respekt vor diesem Spiel jetzt gegen Mainz. Spiele für uns in Mainz sind, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich meine, der FCA hat historisch seinen ersten Bundesligasieg in Mainz geholt, die auch mit einem 1-0 Elfmeter Sieg. Also die sind irgendwie aufgeladen, die haben irgendwie was, dass die immer in so komischen Situationen fallen, für Mainz ja auch extrem wichtig. Und dann, ja klar, dann musst du gegen, kommt es drauf an, gegen Heidenheim endlich mal irgendwie wieder ein ordentliches Spiel zu zeigen. Das haben wir in der Hinrunde auch verloren. Und dann, so wie die Tabelle jetzt aussieht, also ich meine, Wolfsburg hängt da jetzt unten drin. Köln hat sich jetzt die Euphorie dann auch ein bisschen abgeflacht. Also da schauen wir mal, was denn da so dann passiert. Aber klar, das sind jetzt die Partien, wo du aus Augsburger Perspektive sagst, da musst du jetzt lieber die Punkte holen, als dann später darauf angewiesen zu sein. Definitiv.
Ja, wir werden es verfolgen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich euch dann eher wünschen soll, dass ihr das gewinnt bringt, damit ihr die anderen bei uns unten drin haltet oder einfach der Pool an Teams, die ja hoffentlich möglichst lange noch um den Abstieg spielen, also aus unserer Sicht möglichst lange noch, damit für uns nicht schon allzu früh klar ist, dass diese Reise nach zwei Saisons zu Ende ist. Von daher weiß ich gar nicht. Am besten teilt ihr euch die Punkte, das würde für euer Punktekonto ja auch gar nicht so schlecht sein und wir hätten die Chance, ich meine, das haben ja die letzten Wochen gezeigt, nicht zuletzt euer Sieg gegen Bayern, dass Sensationen auch in Partien mit vermeintlich klarem Ausgang, wie jetzt zum Beispiel unser Heimspiel gegen Stuttgart am Samstag, dass die durchaus nicht im Stein gemeißelt sind, sondern dass es immer noch Sensationen geben kann. Du hast die Enge der Liga angesprochen und wenn dann auch noch der FCA den FC Bayern schlägt und jetzt am vergangenen Spieltag Heidenheim fast zumindest einen Punkt, wenn nicht sogar mehr, gegen Dortmund holt, dann ist sicherlich auch für uns noch nicht alles verloren und wir müssen einfach weiter versuchen, das Beste draus zu machen. Für uns geht's, wie schon oft angesprochen, gegen Leverkusen morgen im Pokal weiter. Da ist auch das Vorgespräch schon erschienen aus Zeitgründen. Ich habe es einfach vorher nicht geschafft, schon über die Partie am Samstag zu sprechen. Deshalb ist das schon online. Dann Heimspiel gegen Stuttgart, das wird Michael machen. Dann kommt quasi ein Doppel-NDS über Leverkusen, wo Jutta dann sicherlich auch über das Pokalspiel und dann das Ligaspiel Mitte Februar sprechen wird. Und mich hört ihr dann wieder zum Heimspiel gegen unsere FreundInnen aus Bremen. Das soweit, wie es hier in den nächsten Wochen in diesem Format weitergeht. Andi, stellvertretend auch für Kasche nochmal danke für die beiden Gespräche. Und du hättest jetzt noch Platz für berühmte letzte Worte, bevor wir uns hoffentlich in der Saison 26-27 wieder treffen.
Ja, das sind vielleicht auch meine berühmten letzten Worte. Ich hoffe, dass es am Ende des Jahres für unsere, dass wir über diese Partie jetzt am Wochenende schmunzeln können, weil es für uns alle nicht auf diese drei Punkte angekommen ist und wir beide in der ersten Liga entsprechend in die neue Saison gehen. Ansonsten bin ich sehr davon überzeugt, dass wenn der Weg da bei euch auch sportlich so weitergegangen wird, dass dann der Weg von der zweiten in die erste Liga auch wieder hochführen kann, schneller als das in der Vergangenheit dann vielleicht auch mal der Fall war. Und freue mich auf jeden Fall sowohl auf Besuch aus Hamburg als auch wieder nach Hamburg selber zu reisen. Also da toi 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 und nur die besten Wünsche von meiner Seite.
Vielen Dank dafür und auch, sollte es nicht reichen, die Hoffnung teile ich, dass es dann nicht wieder 14 Jahre dauert, bis wir wieder oben ankommen. Also von daher danke dir und wir bleiben in Kontakt. Mach's gut.
Ja, du auch. Servus.
Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh St. Pauli, bist mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein.